Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkurier. Bei mir ist heute die Rektorin, die erste Rektorin der Bremer Uni, Jutta Günther. Schönen guten Tag, Frau Günther.
Ja, hallo.
Danke, dass Sie Zeit gefunden haben in Ihrem sicherlich engen Terminkalender. Bei Ihnen ist ja eine Menge los im Moment, ne?
Bei uns ist immer eine Menge los, würde ich sagen. Ja, aber jetzt besonders durch viele Dinge.
Ja, ich habe mir vorher, als ich mir gedacht habe, wie wir in das Gespräch einsteigen, habe ich gedacht, fragst du erst was zu Hückes Wagen und zu ihrem Werdegang, der ja auch ganz spannend ist. Dann habe ich mir aber gedacht, im Moment passiert, was die Uni betrifft, gerade so viel auch an tagesaktuellen Dingen irgendwie, dass wir damit
gerne
anfangen.
Doch. Ja, gerne doch.
Die erste Sache, an der ja viele Bremerinnen und Bremer, glaube ich, Anteil nehmen, zumindest mittelbar, ist der Umzug in die Innenstadt. Ui. Der Umzug eines Teils der Universität in die Innenstadt. Mhm. Was ist da jetzt Stand bei den Rechtswissenschaften? Die müssten jetzt loslegen, ne? Kurz vor.
Die sitzen sozusagen auf gepackten Kisten in ihrem Fachbereich jetzt bei uns auf dem Campus. Und am 1. Oktober soll es losgehen. Und es wird am 1. Oktober dann auch losgehen. Die Rechtswissenschaften, der gesamte Fachbereich wird umziehen an den Domshof in das neue Gebäude. Und das ist eine große Aktion für die Uni, aber auch für den Fachbereich. Danach werden auch noch einzelne Institute, zum Beispiel das Institut für Arbeit und Wirtschaft, auch umziehen. Das machen wir sukzessive, aber in diesem Semester, also in dem kommenden jetzt Wintersemester, wird dann der Umzug vollzogen sein. Und das bedeutet, dass auch die Studierenden dann ihre Lehrveranstaltungen in der Innenstadt wahrnehmen werden.
Wann ist da die erste Lehrveranstaltung?
Die Lehrveranstaltungen beginnen dann ein paar Tage später, ab Mitte Oktober.
Ja.
Und dann soll es auch mit den Vorlesungen und Seminaren tatsächlich alles in der Innenstadt stattfinden.
Das heißt, die ersten 10, 14 Tage ist so ein bisschen zurechtruckeln und dann muss der Laden laufen.
So ist es, ja, genau.
Und Sie sind jeden Tag vor Ort und gucken sich dann an, klappt das auch?
Wir gucken jeden Tag nach, ob alles richtig läuft. Machen wir natürlich nicht, schaffen wir gar nicht. Wir haben tolle Teams, die das alles organisieren. Der Fachbereich ist sehr gut organisiert. Und ja, da wird dann einiges erstmal sich zurechtruckeln. Das ist wie bei einem privaten Umzug, bis man mal alles ausgepackt hat, bis alles an seinem Platz ist. Das dauert einfach. Das wird sich über das ganze Wintersemester erstrecken, dass so ausgepackt werden muss und sich alles einspielen muss. Aber wir sind sehr zuversichtlich, wir haben alles gut geplant und es kann dann losgehen.
Und Sie sagen, das Team ist auch so aufgestellt, dass die Lehre darf ja nicht darunter leiden, der Vorlesungsbetrieb darf ja nicht darunter leiden.
Ja.
Das ist auch gewährleistet.
Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Man muss sich das im Gebäude so vorstellen, dass da nicht nur Büros drin sind, da sind auch Seminarräume drin, da sind auch Seminarräume für große Gruppen mit 80 Studierenden. Und da soll dann alles auch ordnungsgemäß stattfinden. Wir haben sogar vor langer Zeit begonnen, dieses Wintersemester zu planen. Die Lehrveranstaltungen werden immer schon sehr früh geplant. Wir haben auch einen Plan B gehabt, dass falls etwas dazwischen kommen würde und wir nicht pünktlich zum 1.10. umziehen würden, dass wir dann auf dem Campus der Universität weiterhin die Lehrveranstaltungsräume geblockt gehalten haben. Das ist mit sehr, sehr viel Logistik verbunden. Auch Hut ab vor denen, die das alles mit uns organisiert haben. Aber es geht also tatsächlich jetzt los, dass alles in der Innenstadt stattfinden kann. Ja.
Und wie sehen die Studenten und Studentinnen und das Personal an der Uni das? Sind die neidisch auf die, die in die Stadt umziehen dürfen? Oder sind die, die umziehen dürfen, sauer, dass sie in die Stadt müssen?
Nein, die umziehen dürfen, sind überzeugt. Die freuen sich auf den Umzug. Der Fachbereich wollte das auch.
Ja.
Man macht so etwas auch nicht gegen den Willen eines Fachbereiches. Dem ganzen Umzug ist ja ein intensiver Kommunikationsprozess vorausgegangen. Wir haben in der Uni viel diskutiert. Es war auch ein systematischer Prozess vieler Gespräche. Und die Rechtswissenschaften haben sich dann auch quasi zur Verfügung gestellt. Oder sie haben gesagt, wir wollen auch. Wir können uns das gut vorstellen. Auch die Studierendenschaft, die Studierendenvertretung war auch dabei beteiligt. Und die sind froh, dass sie diesen Schritt machen können. Und der größte Teil, die anderen 11 Fachbereiche und Institute sind ja weiterhin auf dem Campus. Haben das jetzt auch im Grunde genommen auch als einen Prozess gesehen, der auch für die Uni insgesamt ein Gewinn ist. Weil es wird ja so sein, dass zwar die Rechtswissenschaften permanent und einige Institute wie das IAW und werden permanent am Domshof sein, aber wir haben auch Räumlichkeiten am Domshof, Veranstaltungsräume, die von allen in der Universität genutzt werden können. Also alle 11 Fachbereiche, die nicht umziehen und die können auch Veranstaltungen in der Innenstadt machen. Die können ihre internationalen Workshops mit Gästen auch in der Innenstadt machen. Man kann die Räume genauso wie die anderen Universitätsräume auf dem Campus auch reservieren für Veranstaltungen in der Innenstadt. Und das möchten wir auch, dass wir das auch nutzen als eine Plattform für uns alle, dass wir in der Innenstadt auch mit anderen Formaten präsent sind.
Sie sind ja dann in Sichtweite von Rathaus und wenn man ein bisschen dran vorbeipliert, auch Bürgerschaft. Ja. Ist das wichtig für Sie?
Das ist bestimmt kein Nachteil. Also ich denke, das kann ein sehr schönes Miteinander auch sein. Und dass es kurze Wege in alle möglichen Richtungen gibt von dort aus. Das ist eine perfekte Lage. Zentraler geht es ja gar nicht. Und für die Juristen und für die Studierenden der Rechtswissenschaften auch näher an den Institutionen zu sein, ist sicherlich auch hochattraktiv. Und vielleicht wird es noch Formate und Vernetzungen geben, die wir noch gar nicht geplant haben. Es gibt jedenfalls viele Möglichkeiten, auch für die Studierenden mit ihren Dozenten, sich in der Innenstadt auch besser zu vernetzen, noch näher dran zu sein und auch noch näher an Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Wir verbinden damit auch die Perspektive, dass wenn man mitten in der Innenstadt ist und Bürger vorbeilaufen, auch Besucherinnen und Besucher Bremens, wir werden ja auch touristisch frequentiert in Bremen, dass man die Uni auch präsent hat, dass man quasi auch das Gebäude sieht und sagt, Universität Bremen, ja, dass man auch etwas zur Kenntnis nimmt, was man sonst, da wir die auf dem Campus sitzen, ja sonst gar nicht so sehen würde.
Nee, Sie werden damit ja präsenter auf alle Fälle, ne?
Ja.
Sowohl in der Politik als auch bei den Menschen. Mhm. Einen kleinen Schritt noch zurück. Die Hörsaalfrage ist dabei immer noch nicht endgültig gelöst. Ne?
Die ist noch nicht dauerhaft gelöst, aber wir haben auch große Gruppen mit bis zu 300 Studierenden, die großen Vorlesungen. Ja. So groß sind die Seminarräume nicht im Domshofgebäude. Und da haben wir jetzt eine Übergangslösung finden müssen. Die haben wir dadurch gefunden, dass wir in der Glocke anmieten können und dort die großen Vorlesungen mit bis zu 300 Studierenden dort in der Glocke stattfinden. Das ist ja fußläufig ganz nah. Mhm. Und das ist jetzt erstmal eine gute Übergangslösung. Und dann steht die Frage immer noch im Raum, wird es dauerhaft einen Hörsaal auch in der Innenstadt geben? Daran arbeiten wir und die Frage ist noch nicht endgültig geklärt. Dafür ist der Zeitraum seit Entscheidung. Wir werden in den Domshof ziehen und dafür ist der Zeitraum auch noch zu kurz gewesen.
Sie sprechen da aber über eine bestehende Immobilie für den endgültigen oder für den dauerhaften Hörsaal.
Es wäre schön, wenn wir so etwas hätten, wenn etwas gebaut oder umfunktioniert werden könnte in einen Hörsaal. Der muss ja auch nicht nur von der Uni als Hörsaal genutzt werden, der kann ja auch anderweitig noch genutzt werden. Das ist etwas, was wir uns vorstellen als ideale Lösung. Das wäre etwas, worauf wir auch ein bisschen hoffen, dass das gelingt. Und dazu laufen auch die Gespräche mit dem Wissenschaftsressort, die uns dabei unterstützen, eine Lösung zu finden. Es gibt ja auch Gebäude, die leer stehen in der Innenstadt. Das muss geprüft werden. Ist das überhaupt geeignet? Kann man da überhaupt sowas wie einen Hörsaal, Veranstaltungssaal draus machen?
Ich glaube, Sie haben mal irgendwo gesagt, für 1.500 Gäste, das wäre so die Größenordnung.
Ja, das muss gar nicht mal 1.500 Gäste auf einen Schlag fassen, sondern wir haben in dem Fachbereich Rechtswissenschaften 1.500 Studierende ungefähr. Okay. Die kommen alle in die Innenstadt, die müssen aber nicht alle gleichzeitig in einen Hörsaal. Und wir sind quasi auf der Suche nach einem Hörsaal in der Innenstadt oder eine Hörsaalkapazität für so 300 Studierende.
Okay. Ja. Wie empfinden Sie das? Sagen Sie, okay, wir haben jetzt erstmal genug zu tun mit den Rechtswissenschaften, das versuchen wir jetzt erstmal zu wuppen und gucken, wie es läuft. Oder sagen Sie jetzt schon von sich aus, das kann nur der Auftakt sein?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir möchten das erstmal sehr ordentlich machen jetzt und das ist schon ein Riesenkraftakt. Ja. Und wir sind auch tatsächlich eine Campus-Universität. Sie kennen ja vielleicht unseren großen Campus mitten im Technologiepark. Ja,
da habe ich vor langer, langer Zeit Politik studiert.
Sehr schön, dann kennen Sie uns ja sehr gut. Und dann wissen Sie vielleicht auch, dass die Universität Bremen eine Besonderheit hat darin, dass sie zwar 12 Fachbereiche hat, ja, die ganz unterschiedliche Sachen machen, aber dass die sehr eng beieinander sein wollen. Wir kooperieren sehr stark auch über die Fächergrenzen hinweg, sowohl in der Forschung als auch in Studium und Lehre. Und das ist ein Gefüge, was auch so die Uni Bremen auch sehr charakteristisch macht und was auch für uns ein Riesenvorteil ist, weil wir so viel größere Projekte gemeinsam machen können. Und das ist ein Gefüge, das möchten wir als Unileitung und das möchte die Uni auch nicht auseinanderreißen.
Sie möchten nicht einzelne Brocken nach und nach einzelne Fachbereiche.
Das ist ein Schritt, den wir jetzt nicht vor Augen haben. Wir sind tatsächlich eine Campus-Universität, wir sind gerne Campus-Universität mit Technologiepark und auch mit den vielen Forschungsinstituten, die Leibniz-Institute, Max-Planck, Fraunhofer-Institute, mit denen wir auch eng verzahnt sind. Und das ist ein dichtes Gefüge. Und der Umzug jetzt der Rechtswissenschaften und einzelner kleinerer Institute, das passt sehr gut. Die Rechtswissenschaften sind auch sehr glücklich damit, dass sie diesen Schritt machen können. Wir sind glücklich damit, dass wir dann auch eine Repräsentanz sozusagen in der Innenstadt haben. Aber damit wollen wir nicht erst einen Auftakt machen, sondern wir sehen darin eine große Chance, aber planen jetzt nicht weitere Bereiche umzuziehen.
Aber war nicht... Also Campus Uni ist klar, ist aber ja seit 1971 im Prinzip in der Peripherie gewesen. Jetzt ist der Abstand ein bisschen kleiner geworden. Zwischendurch hat es mal eine Straßenbahnlinie gegeben und es hat ja auch viele Tätigkeiten im Umfeld gegeben. Das flache Land, was rings um die Uni damals war, ist ja nicht mehr ganz so flach. Da sind ja auch viele Gebäude dazu gekommen. Ja. Aber war die Entscheidung, in die Peripherie zu gehen, nicht von Anfang an ein Fehler aus Ihrer Sicht?
Ich finde nicht. Viele Reformunis, wir sind ja Reformuniversität, ja. 71 gegründet, sind ja so als Campus-Universitäten außerhalb der Innenstädte auch aufgebaut worden. Da war die Uni Bremen nicht die einzige. Und man hat damit möglich gemacht, dass man tatsächlich räumlich auch nah beieinander ist, dass alles auf einem Campus stattfindet. Und ich sehe da schon auch viele Vorteile. Und die Entfernung vom Universitätscampus mit der Straßenbahnlinie 6 in die Innenstadt oder mit dem Fahrrad, die ist wirklich nicht so groß.
Das sind zehn Minuten.
Und ja. Schauen Sie mal in andere Großstädte. In Berlin sind Sie eine Dreiviertelstunde unterwegs von einem zum anderen Veranstaltungsort. Ich finde das immer noch eine... Ich bin ja auch nach Bremen gekommen. Ich fand das immer auch sehr, sehr kurze Distanzen in die Innenstadt. Und damit kann man, finde ich, sehr zufrieden sein.
Mhm. Ja. Das zweite aktuelle Thema, was ich mir aufgeschrieben hatte, spielt da so ein bisschen mit rein. Sie haben, wenn ich das richtig nachgelesen habe, zum Semesterbeginn ungefähr 3000 neue Bachelorstudenten, die sich beworben haben, mehr als 1000 Master-Immatrikulationen. Und im Moment ist ja eines der Themen, was die Studenten sehr bewegt, die Wohnungsnot.
Ja.
Meine Frage ist eigentlich, kommt das eigentlich bei Ihnen an? Oder sagen Sie, ich habe mit dem Wissenschaftsmanagement so viel zu tun, sollen die Studenten das mal für sich organisieren?
Ja, bei uns kommen alle Themen an im Rektorat. Ja. Bei uns laufen wirklich alle Fäden und alle Themen zusammen. Ich kann nicht Expertin für jedes einzelne Thema sein, aber mit dem Rektoratsteam, wir sind ja zu fünft, kommen auch diese Themen selbstverständlich bei uns an. Die werden auch teilweise bei uns im akademischen Senat diskutiert. Das ist unser höchstes Beschlussgremium. Da sind alle Statusgruppen der Uni vertreten, Professorenschaft, Studierendenschaft, wissenschaftlicher Mittelbau und auch die Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung. Und wir haben auch den Anspruch, dass wir wissen wollen, was los ist und was auch unsere Studierenden bewegt. Jetzt beginnt ja das Semester. Da sprachen wir gerade schon drüber. Es kommen etwa 3000 neue Studierende insgesamt zu uns in die Uni. Mhm. Und die suchen tatsächlich dann Wohnungen. Das ist gar nicht einfach.
Plus denen, die noch in der Hochschule anfangen. Die kommen ja noch
und die noch in den anderen Hochschulen, in Hochschule Bremen anfangen, Kunsthochschule und so weiter. Genau, und Wohnungssuche ist nie einfach. Wohnungssuche war immer schon eine Schwierigkeit für Studierende mit niedrigem Budget. Es ist ein Thema. Wir haben auch mit dem Studierendenwerk, mit den Kolleginnen und Kollegen dort einen guten Austausch. Wir haben natürlich Wohnheime, die das Studierendenwerk betreibt. Da ist der Zimmerpreis überschaubar. Um die 300 Euro kostet da das Wohnheimzimmer. Aber außerhalb der Studierendenwohnheime, die natürlich längst nicht alle aufnehmen können, ist es teurer. Und die Studien, die jetzt auch kürzlich gemacht wurde, wie teuer sind die Zimmer in den Großstädten, in großen Unistädten, da muss man dann schon sagen, in Bremen haben wir so ein mittleres Preisniveau aber immer noch. Im Vergleich zu Hamburg recht günstig. In Hamburg kostet das Zimmer über 600 Euro, in Bremen auf dem freien Wohnungsmarkt so 450 Euro im Durchschnitt. Kein Vergleich zu München, da ist man bei fast 800 Euro und da haben wir
aber
sozusagen
nicht die
Schlechtes.
Aber da entscheidet dann doch auch das Portemonnaie schon über die Studienplatzwahl.
Das ist etwas, was wir auch diskutiert haben und das ist tatsächlich so. Ich hätte mir nicht leisten können, in München zu studieren, als BAföG-Empfängerin, Stipendiatin und tatsächlich.
Da muss ich eine Menge Nebenjobs machen, wenn ich 800 Euro erstmal an Miete bezahlen
genau,
will.
Genau, da muss man, das BAföG hat natürlich einen Wohnkostenzuschuss, der so 350 oder 380 Euro zurzeit beträgt. Wenn man im Wohnheim unterkommt, da einen Platz bekommt, dann kann man das aus dem BAföG heraus und sonst muss man zusätzlich studentischen Job an der Uni annehmen oder anderswo.
Ja. Wird da in Bremen oder bei Ihnen im Rektorat gerade nachgedacht, brauchen wir weitere Studentenwohnheime?
Unbedingt, ja, unbedingt. Wir brauchen alles, was der Wohnungsmarkt hergeben kann. Wir brauchen für Studierende Niedrigbudget Wohnraum, aber auch für Mitarbeitende, auch für Doktorandinnen und Doktoranden, die verdienen auch nicht üppig. Wir brauchen unbedingt Wohnraum, aber eben auch besonders für Studierende und ganz besonders, dafür setzen wir uns auch sehr stark ein, für International Students, für unsere Studierenden, die aus Europa und der ganzen Welt kommen. Wir haben insgesamt 3000 internationale Studierende, die einen Abschluss auch bei uns in Bremen machen, die also regulär immatrikuliert sind. Und für die ist es, wenn sie aus dem Ausland ein Zimmer, eine Wohnung in Bremen suchen, nochmal doppelt schwer. Und,
für die ist das ja viel einfacher, wenn die in so eine Struktur reinkommen, wo sie dann praktisch sehr viel Serviceleistungen sich mit erfragen können, ne? Als wenn sie das auf dem freien Markt machen.
Genau, genau. Wir haben auch mit dem Welcome Center an der Uni, das wir zusammen mit den Instituten auf dem Campus betreiben, auch Kolleginnen, die unterstützen, die Unterstützungen geben, vor allem auch für Mitarbeitende. Wir bekommen ja auch Doktorandinnen oder Postdocs, auch Professorinnen und Professoren aus dem Ausland. Wir versuchen sehr viel zu helfen und Bremen, würde ich sagen, ist immer noch ganz gut möglich, etwas zu finden. Kein Vergleich, wie gesagt, zu Hamburg, München, Berlin, auch inzwischen sehr hoch die Mieten für studentische Zimmer. Wir diskutieren solche Dinge auch durchaus mit der Studierendenvertretung im Akademischen Senat. So insgesamt die sozioökonomischen Verhältnisse auch für Studierende, die nicht immer einfach sind.
Das heißt, wenn jetzt so aus dem privatwirtschaftlichen Raum zum Beispiel an Apartments an der Martini-Straße entstehen, das
wäre wunderbar. Was, gut. Ja, gut, ja, ne? Ja, unbedingt, ja. Da ziehen wir übrigens auch mit den Hochschulen in Bremen, Bremerhaven auch an einem Strang. Das ist etwas, was uns gemeinsam bewegt. Wir sind auch diesbezüglich immer auch dabei, das zu artikulieren. Man muss das Problem auch erklären, warum brauchen wir das, damit der Studienstandort Bremen auch attraktiv ist.
Ja. Genau, weil dann kann ich ja nur nach Bremen kommen, wenn ich hier auch eine Bleibe finde. Ne?
So ist es, ja.
Punkt 3 ist, glaube ich, nicht, dass die anderen beiden Punkte unwichtig gewesen wären, Umzug in die Innenstadt und Situation der Studierenden. Aber ich glaube, länger arbeiten Sie schon an Punkt 3. Es sind im August, wenn ich richtig weiß, die Vollanträge für die beiden Exzellenzcluster abgegeben worden. Ne?
Ja.
Und jetzt sitzen Sie, Exzellenz ist ganz wichtig für Sie. Ne? Bis 2019 durfte sich die Universität exzellent nennen.
Ja.
Das Marum ist noch weiter exzellent.
Ne? So ist es. Ja.
Das sind die Meereswissenschaftler?
Das sind die Meereswissenschaften, die sind seit Beginn der Exzellenz sind die in der Exzellenzförderung. Das nennt sich Exzellenzcluster, dieser Bereich Meereswissenschaften, der international herausragend ist hier in Bremen.
Cluster deshalb, weil es immer über einen geschlossenen Bereich hinausgeht, sondern weil der Anspruch ist, dass da mehrere Einrichtungen, Institute und so zusammenarbeiten.
Genau, verschiedene, mehrere Professoren aus verschiedenen Bereichen der Universität. Okay. Bei uns ist es so, dass wir auch mit dem Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven, mit dem AWI auch eng zusammenarbeiten. Die sind auch beteiligt an dem Cluster. Und das ist das Förderformat, das eben bei uns in den Meereswissenschaften seit Beginn der Exzellenz da ist. Das heißt, dass, die haben es immer wieder geschafft mit jeder Ausschreibung.
Die müssen dann immer wieder sich bewerben.
Auch. Immer die dürfen wieder nicht sich bewerben, genau. Und das ist eine besondere Herausforderung, je länger man in der Förderung ist, sich auch immer wieder ein Stück weit neu zu erfinden. Weil die Gutachtenden, die wollen wieder was Neues hören. Was ist der nächste? Genau, was ist der nächste Durchbruch, an dem ihr arbeitet? Okay. Das müssen die immer wieder beweisen. Und da habe ich sehr viel Respekt, das immer wieder mit jeder Runde zu zeigen. Und als jetzt die Skizzen eingereicht wurden für neue Themen, hat die Uni Bremen sich mit drei neuen Themen positioniert. Und da habe ich drei Bereiche, die alle drei wirklich exzellent sind. Sonst kann man gar keine Skizze, also so einen Vorantrag für ein Cluster einreichen. Das sind die Materialwissenschaften. Die sind jetzt die geschafft haben, genau. Die Sozialwissenschaften, Sozialpolitikforschung, auch herausragend in Deutschland und international. Und die KI und Robotik, also KI-basierte Robotik.
Ja.
Die sind alle Spitzenforschungsbereiche. Wie gesagt, sonst könnte man sich gar nicht erst in den Wettbewerb begeben. Und dann ist es ein sehr, sehr großer Wettbewerb. Und wir sind stolz drauf und freuen uns, dass die Materialwissenschaften durchgekommen sind. Und das heißt nicht, dass die Sozialwissenschaften und die KI und Robotik, dass die nicht exzellenzfähig wären, sondern sie haben es nicht geschafft. Aber sie waren unter den Besten dabei, um sich überhaupt qualifizieren zu dürfen. Jetzt haben wir mit MARUM, Meereswissenschaften und Materialwissenschaften, tatsächlich zwei Vollanträge einreichen dürfen und drücken fest die Daumen, dass die durchkommen. Das ist dann so, man reicht dann einen Vollantrag ein, so 80 Seiten. Und dann wird das von den Gutachtenden gelesen. Und dann muss man anreisen, in unserem Fall ist das nach Bonn, und vor der internationalen Jury dann das nochmal verteidigen, vortragen, sich scharfen Fragen stellen und dafür werben. Genau. Und auch nochmal die Jury überzeugen. Da spielt auch Teamgeist eine Rolle und vor allen Dingen aber die Fachlichkeit, den nächsten Durchbruch in Meereswissenschaften und Materialwissenschaften.
Bei den Materialwissenschaften geht es um den Mars, ne? Was ist das, ist das genaue Thema?
Da geht es um den Mars. Der Antrag heißt die Mars-Perspektive.
Ja.
Und das Team, das den Antrag geschrieben hat, hat die Prämisse oder die Arbeitsgrundlage. Wir stellen uns mal vor, die Ressourcen, die auf dem Mars zur Verfügung stehen. Das ist nicht viel.
Viel grauer Staub und ein paar Spuren neuerdings auch von Wasser.
So, und das ist nicht viel. Das ist extrem wenig. Und aus dieser Ressourcenknappheit heraus, wie kann es gelingen, aus material- und produktionstechnischer Perspektive Überleben auf dem Mars theoretisch möglich zu machen? Welche Materialien kann man aus dem, was da ist, produzieren? Wie könnte es gelingen, aus dieser extremen Ressourcenknappheit das Maximale zu machen? Und das stellt eigentlich etwas vollkommen auf den Kopf, was wir gewohnt sind. Eigentlich haben wir eine Fülle und machen daraus viel. Und hier geht es darum, aus extrem wenig sehr viel zu machen.
Klingt ein bisschen so, als hätten ein paar Wissenschaftler der Marsianer geguckt und hätten sich daraus eine wissenschaftliche Aufgabe gestellt.
Ja. Und das, was die Kolleginnen und Kollegen da vorhaben, ist auch so ein Sichtwechsel in den Ingenieur- und Materialwissenschaften hin zu einer so Ressourcenknappheitsperspektive und daraus auch Rückschlüsse für die Erde zu ziehen. Wir wollen also nicht tatsächlich Menschen zum Mars schicken, sondern das ist zunächst, muss man sich das wie so ein Experimentallabor vorstellen, und was könnte man aus materialwissenschaftlicher Sicht überhaupt machen.
Das heißt, die Perspektive ist eher die Erde als der Mars.
Im Grunde ja, nutzbar und die Erkenntnisse, die man gewinnt, auch nutzbar machen für Materialtechnologie auf der Erde.
Elon Musk könnte das trotzdem interessieren, was Sie hier machen.
Ich hoffe doch, dass er uns genau zuguckt, was wir hier in Bremen machen und schon ein Auge auf uns geworfen hat. Ich weiß es nicht, aber es ist ein hochspannendes Thema. Es ist nicht nur Ingenieure und Materialwissenschaftler sind beteiligt, auch Psychologinnen und auch aus der Philosophie ein Kollege, weil die Vorstellung, man produziert etwas auf engstem Raum in Habitaten, bedeutet auch die Simulation von ganz viel Enge, Teams, die auf sehr engem Raum etwas produzieren müssten. Und da spielen auch die menschlichen Faktoren eine große Rolle. Und deshalb haben die ein sehr interdisziplinäres Team zusammengesetzt, um verschiedene Fragen zu beantworten.
Klingt sehr nach Science Fiction.
Im Kern ist es aber Hightech-Materialwissenschaften. Ja. Und da sind wir auch sehr, sehr gut. Da haben wir auch viele Vorarbeiten. Sie schreiben so einen Antrag nicht vom Scratch, also nicht von Null auf, sondern wir haben wirklich herausragende Forscher und Forscherinnen in Materialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, genauso wie in den Meereswissenschaften. Ja. Und die sind dann kreativ. Und wir sind sehr überzeugt von beiden Anträgen. Hochspannend.
Die Entscheidung fällt im Mai, ne?
Und die Entscheidung werden wir dann im Mai mitgeteilt bekommen, am 22. Mai nächstes Jahr. Und wenn beide Anträge genehmigt werden, gefördert werden, dann sind wir wieder qualifiziert, den Antrag zu stellen auf den Titel Exzellenzuniversität.
Dazu brauchen Sie zwei Cluster.
Dazu braucht man, wenn man den Antrag alleine stellt, als einzelne Universität, braucht man zwei Cluster. Und wir befinden uns auch im Gespräch mit anderen Universitäten. Wir sind beispielsweise mit der Universität Oldenburg auch im Gespräch, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Den Exzellenzuniversitätstitel darf man auch mit zwei oder drei Unis gemeinsam beantragen. Dann kann man noch mehr Schwungmasse entwickeln. Das wäre auch eine Option. Aber zunächst gilt es tatsächlich abzuwarten. Wie werden wir abschneiden? Wenn man sich zu zweit oder zu dritt zusammentut, braucht man drei Cluster, die gefördert werden.
Da geht es um Ruhm und Ehre, aber auch um Forschungsmittel, ne?
Da geht es um zusätzliche Mittel, genau. Es geht darum, im Exzellenzuniversitätstitel bei diesem Antrag ein Gesamtkonzept für die ganze Universität der Zukunft. Wie können wir die Universität der Zukunft in allen Bereichen voranbringen. Da geht es beispielsweise um die Frage, wie können wir zukünftig attraktiv sein für wissenschaftliches Personal? Wie können wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler früher unabhängig machen, dass wir die Strukturen aufbrechen? Da geht es um die Fragen der Internationalisierung, Kooperationen in aller Welt, wie können wir da weiterentwickeln. Da geht es um viele solche Fragen, die die gesamte Universität betreffen, um die Uni stärker zu machen, damit diese Spitzenforschung sich noch besser entfalten kann. Da geht es also nicht mehr um die Forschungsthemen, die einzelnen Forschungsthemen, das ist in den Clustern dann abgedeckt. Ja. Und die Unis, die dann schon so stark in der Forschung sind, dass sie mindestens zwei Cluster haben, die sollen ihre gesamte Universitätsstruktur und ihr Gefüge weiterentwickeln, sich attraktiv aufstellen, auch für forschungsorientierte Studiengänge und so weiter. Und dafür gibt es dann Geld.
Das heißt, davon würde dann die ganze Institution profitieren?
Ganz genau. Und das ist dann hochattraktiv, um zusätzliche Mittel zu bekommen, mit denen man auch mal etwas ausprobieren darf. Zum Beispiel hochrisikoreiche Forschungsthemen in kleinen Projekten unterstützen kann und vor allem aber auch sich attraktiv aufzustellen für Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aus aller Welt, weil der Wettbewerb zwischen den Universitäten um die besten Forscherinnen und Forscher ist schon sehr stark und das spüren wir bei Berufungsverfahren. Wir werben auch wirklich um super Personal und um Doktorandinnen und Doktoranden. Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass es so, dass man sich schon ausgezeichnet fühlen durfte, wenn man an der Uni einen Vertrag bekam als Doktorandin. Das ist ein bisschen anders geworden. Es gibt hochattraktive Jobs in der Industrie. In manchen Fachbereichen ist das sehr ausgeprägt.
Achso, das fangen Sie auch an zu merken.
Das spüren wir. Das spüren wir ganz deutlich. Das ganze Thema Fachkräftemangel, also vom Techniker bis zum Professor, ist bei uns auch in den Unis auch sehr stark spürbar. Und wir müssen uns bewegen. Wir können nicht immer so weitermachen und denken, es läuft alles von selbst. Da muss man selber auch immer wieder erfinderisch sein mit so einer großen Institution.
Aber Innovation gehört ja auch zu Ihrem Leben. Das will ich ganz fest dazu, das Thema. Ja. Komme ich gleich noch dazu. Ja. Ich habe noch zwei inhaltliche Themen, die ich zumindest noch mal kurz streifen wollte. Und da würde ich Sie einfach mal um zwei, drei knappe Sätze dazu bitten. Das eine ist Sportstudiengang.
Ja, kommt jetzt zum Wintersemester.
Geht jetzt ebenfalls los, genau wie Umzug Rechtswissenschaften. Sportanlagen aber müssen noch bis 27 gebaut werden, habe ich gelesen.
So ist es. Ja, ja.
Das ist ein kleiner, feiner Studiengang, ne?
Beginnen jetzt zum Wintersemester 30 Studierende für Sportlehramt in Grundschulen und 30 für die Gymnasien und Oberstufe. Also wir nehmen 60 auf in Bachelor.
Ja.
Und ab 27, wenn ich das richtig vor Augen habe, dann auch die Masterstudierenden. Okay. Weil dann sind die so weit, dass die aus dem Bachelorstudiengang in den Master wechseln können. Und dann öffnen wir auch den Masterstudiengang. Wir haben
wächst dann nach und nach im
Studium. Genau, das wächst dann Stück für Stück. Wir haben genau die Curricula vor Augen, können prognostizieren, wann die fertig werden, die dann als erste in den Masterstudiengang Lehramt gehen. Und wir haben 3 Professorinnen berufen für diesen Studiengang Sportwissenschaften. Die Sportanlagen, die sich in keinem guten Zustand befanden, werden jetzt renoviert. Eine Sporthalle wird neu gebaut. Das ist alles geplant und das entwickelt sich.
Das heißt, da müssen Sie praktisch auch von den Anlagen her neuen Grund reinkriegen.
Da müssen wir zum Teil neuen Grund reinbekommen, ja.
Damit stellt sich die Universität ja wieder breiter auf. Es ist ja in einer Phase in den vergangenen Jahren auch sehr intensiv darüber diskutiert worden, eventuell Medizin in Bremen mit anzubieten. Ja. Wären Sie dafür gewesen oder dagegen?
Wenn es richtig ausfinanziert ist, aber es muss richtig ausfinanziert sein und es ist nicht wenig Geld, dann kann man gar nicht dagegen sein. Aber das Problem ist, so eine medizinische Fakultät aufzubauen, das ist eine ganz andere Nummer als Sportwissenschaften wieder anzuführen. Ja. Also da sprechen wir über ganz andere Beträge und auch über ganz andere Vorlaufzeiten. Und Sportwissenschaften ist jetzt als Unterrichtsfach für Lehramt wieder mit bei uns an Bord. Die Studierenden, die sich für Sport einschreiben, wählen auch ein zweites Unterrichtsfach an. Das heißt, das ist ein Bereich, der jetzt noch mal die Lehramtstudiengänge noch mal bereichert. Und das war ja auch Sinn und Zweck. Und das ist noch mal für die Studierenden sehr attraktiv. Wir hatten schon frühzeitig Anfragen, wann geht's los, wann kann ich mich bei euch einschreiben. Wir haben sehr viele Bewerbungen, können gar nicht alle zulassen, weil es eben jetzt in dem ersten Durchgang diese 60 Plätze nur gibt. Aber das komplettiert wieder auch die Lehramtausbildung und macht Lehramt hoffentlich auch noch mal attraktiver. Aber bei Medizin, bei einer medizinischen Fakultät, da sprechen wir über dreistellige Millionenbeträge, die man braucht, um das überhaupt aufzubauen. Wir sprechen über Gebäude, über Geräteinfrastruktur, über Personal, technisches Personal. Das ist immer wieder in Bremen gerne diskutiertes Thema. Und wir sind als Uni Bremen nicht dagegen. Nur wir haben tagtäglich vor Augen, dass es schon ein Kraftakt manchmal ist, das zu erhalten, was wir jetzt haben und das richtig zu machen und das auch nachhaltig zu erhalten. Und da ist es im Moment für mich gar nicht sichtbar, dass wir das schaffen könnten, im Land Bremen eine eigene medizinische Fakultät auf die Beine zu stellen.
Ja, weil ja gerade im Nachgang dieses Verlusts der Exzellenz auch immer sehr stark die Haushaltsdebatten über die Uni geführt worden sind. Ne? Aber den Wissenschaftsplan können wir jetzt heute nicht mehr ganz abhandeln. Affenversuche. Ja. Ich kann sie natürlich nicht vom Tisch lassen, ohne dass wir wenigstens zwei Sätze.
Ja.
Klar ist, dass der Senat da eine politische Auffassung hat und Sie haben eine Auffassung, die sich auf Forschung und Lehre bezieht. Und seit vielen, vielen Jahren streiten sich der Bremer Senat und die Uni über diese Versuche aus dem Institut von Herrn Kreiter. Ja. Belastet das die Beziehungen zum Senat? Oder sagen Sie, das ist der eine Geschäftsbereich und dann können wir trotzdem über die anderen Sachen sprechen?
Wir sind hochprofessionell unterwegs und es gibt immer wieder Punkte, wo es unterschiedliche Auffassungen geht. Ich würde sagen, das belastet nicht. Wir haben eine andere Auffassung als die Gesundheitsbehörde, die solche tierexperimentellen Forschungsarbeiten genehmigen muss. Herr Kreiter stellt Anträge bei der Senatorin für Gesundheit. Das sind sehr umfangreiche Anträge, in denen intensiv nachgewiesen werden muss, dass es ohne tierexperimentelle Forschung nicht durchführbar ist. In der Regel werden die Anträge abgelehnt. In der Regel landen die Fragen vor Gericht. In der Regel bisher wurde Herrn Kreiter immer vom Gericht, auf dem Gerichtsweg dann zugestanden, seine Forschung machen zu dürfen. Ich bin Rektorin und ich verteidige die Wissenschaftsfreiheit an meiner Universität. Und Herr Kreiter und auch andere in anderen Bereichen der Uni, die tierexperimentell forschen, stellen diese Anträge als freie Wissenschaftler. Die stellen die Anträge auch nicht mit der Rektorin oder über meinen Schreibtisch. Sie stellen die Anträge bei der Gesundheitsbehörde. Und es ist auch nicht an mir als Rektorin, über die Anträge zu befinden, sondern es ist ein behördlicher Genehmigungsprozess. Und da kommen unterschiedliche Auffassungen zum Tragen. Und Herr Kreiter macht nichts und meine anderen Forscherinnen und Forscher, die auch tierexperimentell arbeiten in Neurowissenschaften, ist das sehr weit verbreitet. Die machen nichts, was verboten wäre. Die stellen Anträge, die können genehmigt werden, die können abgelehnt werden. Dann gibt es Rechtsinstanzen und so ist der Prozess. Und das ist auch manchmal eine emotionalisierte Debatte, die dann außerhalb der Universität geführt wird.
Und ja, weil da ja auch dann mit Bildern gearbeitet wird und so. Das waren die inhaltlichen Dinge. Mhm. Lassen wir uns zum Abschluss noch kurz über Sie sprechen. Was ja auch nicht ganz unspannend ist, weil Rektorin an der Bremer Uni, erste Rektorin an der Bremer Uni, das war Ihnen ja in Hückes Wagen nicht in die Wiege gelegt.
Damit habe ich nicht gerechnet, das stimmt.
Sie haben zur ersten Ausbildung begonnen und sind dann über den zweiten Bildungsweg zum Studium gekommen. Ne? Ja. Sie sind Apothekerin.
Ich bin Apothekenhelferin. Also heute heißt das pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in der Hirschapotheke in Hückeswagen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Das war nach meiner mittleren Reife. Und meine Eltern hatten mir zugeraten, etwas Solides zu machen. Und das fand ich auch sinnvoll.
Und in der Apotheke ist ja was Solides.
Mich hat tatsächlich in der Schule auch Physik, Chemie und so diese Fächer haben mich schon interessiert. Ich fand die Apotheke sehr interessant. Und dann ist es eine kaufmännische Ausbildung gewesen. Ich habe dann fortgesetzt mit der Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin. Die Ausbildung habe ich in Solingen gemacht, auch in Nordrhein-Westfalen. Das schloss sich quasi logisch an. Dann habe ich eine Weile in einem Forschungslabor an der FU in Berlin gearbeitet und bin dann aber auch auf den Geschmack gekommen, doch selber ein Studium auch anzustreben.
Achso, da sind Sie praktisch durch die Nähe zum Universitären?
Durch die Nähe zum Universitären. Ich war dann mit der Karl-Duisberg-Gesellschaft auch eine Weile im in einem Entwicklungsprojekt in Kolumbien tätig, als Technikerin, als technische Assistentin, habe Auslandserfahrung gesammelt und mich hat dann ein Studium interessiert, das ich also mit entwicklungspolitischen Fragen, mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragen beschäftigt und bin dann so zu dem Studium Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gekommen, auf dem zweiten Bildungsweg. Ich hatte mittlere Reife, konnte dann über meinen beruflichen Abschluss und Berufserfahrung zweiter Bildungsweg machen. Das habe ich an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg gemacht. So begann im Nordwesten quasi mein akademischer Lebensweg. Ich habe dann in Oldenburg und Osnabrück studiert, war nach dem Studienende doch immer noch wissenschaftlich sehr neugierig und habe dann die Promotion angeschlossen Und dann bin ich von Osnabrück aus für eine ganze Weile dann als Postdoc nach der Promotion, also als Wissenschaftlerin, an ein Institut für Wirtschaftsforschung in Halle an der Saale gegangen, war dort Gruppenleiterin, Abteilungsleiterin, zwischenzeitlich Institutsleiterin und habe parallel dazu auch dann den weiteren Schritt noch gemacht, der Habilitation an der Uni in Jena und wurde dann hier nach Bremen berufen. Und das war vor 10 Jahren.
Weil Sie sich gedacht haben, Sie haben ja immer mit diesen Themen dann gearbeitet, Innovation und Strukturwandel. Und da haben Sie sich gedacht, dann geht man nach Bremen, die können Strukturwandel und Innovation gut gebrauchen.
Das war tatsächlich so eine Entwicklung in einem Institut in Sachsen-Anhalt, in Halle. An der Saale, da spielten tatsächlich strukturschwache Regionen, also die neuen Länder, die ostdeutschen Länder mit ihren transformationsbedingten Strukturschwächen eine große Rolle. Auch der wirtschaftliche Wiedervereinigungsprozess als immer noch gewissermaßen unvollendeter ökonomischer Vereinigungsprozess. Und all diese Themen spielten eine Rolle, Innovation, Strukturwandel. Aber es gibt einige Regionen in Deutschland, die sogenannte strukturschwache Regionen sind. Und das war eins meiner Forschungsthemen. Ja. Und was trägt dazu bei, dass Regionen sich wirtschaftlich positiv entwickeln? Und das war eins meiner Forschungsthemen. Ja. Damit kam ich nach Bremen und konnte mich dann als Professorin im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft entfalten.
Sie sind dann Konrektorin geworden und schließlich 2022 Rektorin als Nachfolgerin von Herrn Scholz-Reiter. Letzte Frage. Was sehen Sie als Ihre wichtigste Aufgabe für Ihre kommende Zeit als Rektorin an? Was ist der Kern dessen, was Sie noch erreichen wollen?
Die Universität voranzubringen. Sehr gerne als Exzellenzuniversität, aber eine ganz wichtige Aufgabe für mich ist auch, Motivation zu stiften, in der Universität voranzugehen, Motivation zu stiften, in nicht immer einfachen Zeiten und eine Universität zu sein, die unkonventionell, flexibel und agil ist, das ist etwas, was in uns steckt und vor allen Dingen mit dem, was wir in der Universität machen, auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Dafür steht die Universität Bremen und dafür stehe ich an der Spitze der Universität Bremen. Und das ist das, was uns umtreibt. Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und ein guter Ort für Studierende zu sein. Das möchte ich mit der Uni Bremen verwirklichen. Und das steckt in der Universität und das möchte ich befördern helfen.
Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.